danke, dass du nach deiner Verheißung, die du selbst gegeben hast, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Du kennst uns, aber wir danken dir, dass Platz ist in deinem Haus für mich, für uns. Und dass wir unseren Blick heute Morgen wegrichten dürfen von all dem, was uns belastet und beschwert, auf dich, dass wir unseren Blick richten, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt schon Herzen und Leben berührst, dass Schmerz in unserer Mitte keinen Raum hat. Wir legen ihn nach Golgatha. Dass Bedrückung keinen Raum hat hier, denn wo der Geist des Herrn ist Freiheit. Denn in deinem Haus ist ein Platz für mich. Das Kreuz, damit hast du mein Minus durchbrochen zu einem Plus. Und dass es auch heute Morgen hier in unserer Mitte sein darf, dass wir spüren, du bist für mich. Wer kann gegen mich sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wie sollte er mit ihm nicht mir alles schenken und geben? Dass wir den Triumph Christi heute Morgen ausrufen an diesem Ort. Und dass es ein Ort ist, wo das Licht Gottes wirksam ist und herrscht durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und danke, dass du sagst, heute, wenn ihr meine Stimme hört, macht das Herz nicht zu, macht es auf, dass wir hören und verstehen. Danke, wir sind am richtigen, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, weil du da bist. Und der Mensch kann nichts geben, es wird ihm denn vom Himmel geschenkt. Auch in der Verkündigung des Wortes Gottes, auch in körperlicher Schwachheit, aber an Gottes Kraft. Amen. Ich glaube, es ist ein besonderes Geschenk, wenn wir hier sein können, im Gottesdienst, wenn wir Wort Gottes hören können. Ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, neulich kam ins Gespräch mit einem Ehepaar neben uns. Wir waren beim Essen und beim Griechen am Mittagstisch. Und dann habe ich erzählt, ja, nächsten Sonntag, weil die auch aus Eichach kamen, ja, da gibt es im Christusforum gibt's einen Vortrag über die Bibelraucher. Und das wird bestimmt ganz interessant sein, weil der hat die Bibel zerrissen, daraus Zigaretten gedreht und dann hat er da ganz interessante Erfahrungen gemacht in seinem Leben. Und die Antwort war, ja, aber am Samstag gibt es noch die Museumsnacht. Dachte ich, was hat das für einen Zusammenhang? Erlebt ihr das auch immer wieder? Dass es einfach so ist, dass du denkst, es ist wie eine Wand da. Und das Wort Gottes sagt uns, dass der ungläubige Sinn verblendet ist. Dass sie nicht sehen können, das helle Licht des Evangeliums. Aber für uns, wir haben den Auftrag, das helle Licht des Evangeliums weiterzutragen. Und das hat auch mit Strahlen zu tun, auch mit Leuchten zu tun, auch mit dem zu tun, dass wir wissen, wir sind nicht alleine. Ja, das müssen und dürfen die Menschen jetzt in diesen Tagen erfahren. Gerd wäre eigentlich heute dran, aber dem ging es noch nicht so gut. Mir geht es heute am besten, seit der letzten ganzen Woche. Letzten Montag hätte ich noch Ivan Rebrov nachgemacht. Meine Damen und Herren, ich danke euch. War sehr tief, aber ich bin Gott dankbar. Merkt eine Schwäche, aber das ist ja nicht so wichtig, wenn Gottes Kraft in unseren Herzen und Leben ist. Amen, wenn er da ist. Ja, wir haben jetzt eine Predigtreihe, die viermal stattfindet. Und die Predigtreihe heißt Beziehung. Und ich denke, dass durch Corona einiges gelitten hat, dass einiges sich separiert hat, dass wir gemerkt haben, so alleine zu kämpfen, so alleine zu sein. Und aber auch, dass wenn man so alleine ist, man auch ein Stück weit so abdriftet, so nicht mehr ganz so fest dran ist. Und wir haben eigentlich diese Themen auch gewählt, damit wir wieder neu aufs Fundament des Wortes Gottes stehen, als Gemeinschaft. Ich habe da einen Bibelvers gefunden und ich denke, den wollen wir über die ganze Predigtreihe stellen und die ist im Prediger 4. Ihr seid nicht bei einer Hochzeit, aber trotzdem gilt dieser Vers. Prediger 4, Vers 9 bis 12. So ist es ja besser zu zweien als allein, denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe. Fällt einer von ihnen, so hilft ihm sein Gesell auf. Weh dem, der allein ist, wenn er fällt, dann ist kein anderer da, der ihm aufhilft. Auch wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich. Wie kann ein Einzelner warm werden? Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei. Ist doch so. Wenn wir mal nicht weiter wissen, ist doch gut, jemand anders zu haben. Erstmal eine Freundin, einen Freund zu haben oder ja, ein Gesprächspartner oder der Ehepartner oder aber auch in die Gemeinde zu kommen und zu sagen, ich fühle mich heute überhaupt nicht danach, aber ich komme, ich gehe und erwarte und darf von Gott erwarten, dass er mir hilft und indem wir in Gemeinschaft miteinander sind, baut er uns auf. Ja? Denn eins, zwei oder drei, also alleine, sagt er, wer wärmt mich? Und die Welt heute ist so alleine, selbst bei Ehen ist es so einsam und so alleine. Ja? Und da brauchen wir diese dreifache Schnur und das Schöne ist, dass wir hier heute Morgen Gottes Wort hören können und in diesem Wort einfach auch sehen können, wie Gott, was er sich vorgenommen hat und geplant hat. Er hat nämlich die Menschen geschaffen im 1. Mose, 2 steht drin, er hat den Menschen geschaffen. Und dann hat er erstmal Adam gesehen und dann guckt er ihn so an und sieht, der läuft da rum im Paradies und guckt immer, nee, der Esel guckt nicht aus wie der, der für mich gemacht ist, mein Partner. Und das auch nicht, das Tierchen und das Würmchen nicht und auch der Löwe nicht. Irgendwas fehlt mir hier. Also der lief immer rum und sagte, mir fehlt was. Ja, mir fehlt was. Und dann hat Gott es gemerkt und dachte, naja gut, eigentlich bin ich sein Partner. Also eigentlich immer, wenn es dunkel oder wenn es nicht mehr so heiß war, kam Gott und kam zu ihm und hat mit ihm sich unterhalten und gesprochen. Aber dann hat er gemerkt, nee, da braucht noch jemand anders. Und dann schuf er die Eva. Zum Ergänzung, damit nicht nur er alleine ist, sondern dass man zu zweit ist. So waren also Adam und Eva und das Schöne war und Gott. Und ich weiß nicht, wie lange das eigentlich ging, dass sie da miteinander im Paradies waren, wie sie alles genossen haben. Also wenn Adam überhaupt die Aufgabe hatte, alle Tiere zu benennen, das war schon eine Weile. Also ich weiß nicht, also wir denken manches Mal, der Sündenfall war gleich am ersten Tag. Das ging eine ganze Weile so. Das ging, ich weiß nicht, wie lange so. Und sie haben genossen von dem Garten und von all den Dingen und das war alles toll und das war schön. Und Gott kam am Abend und sagte, Adam, wo bist denn? Und dann kam er an und haben sich unterhalten über die Schönheit der Tiere und der Schöpfung. Und Gott hatte eine Freude in seinem Herzen, weil er auch Gemeinschaft hatte. Und dazu gehörte auch Eva. Sie hatten Gemeinschaft, sie waren zusammen. Und sie waren glücklich. Sie waren zufrieden. Ja, und wir kennen alle dann den Sündenfall. Wir kennen, wie Adam und Eva gesündigt hatten. Und wie zu diesem Zeitpunkt die Verbindung zu Gott unterbrochen wurde. Denn es steht im Wort Gottes, als Gott rief, fürchtete sich Adam. Er fürchtete sich. Furcht kam ins Leben der Menschen, als Gott nicht mehr im Zentrum war. Furcht kam hinein und nicht nur das, sondern auch, dass sie unter Schmerzen Kinder gebären sollte und dass auch Adam in das Kraut des Feldes und unter Dornen und Disteln, dass er arbeiten musste. Die Verbindung mit Gott war unterbrochen und die Gemeinschaft war nicht mehr da. Und es gibt so viele Menschen, die, ja, ich will es mal anders sagen, es gibt, da kommen wir nachher noch drauf, doch es gibt so viele Menschen, die leben unter Dornen und leben unter Disteln. Und sie leben unter deinem Fluch und die Arbeit ist ein Fluch. Und sie können gar nicht anders wie immer nur arbeiten. Ja, neulich habe ich einen Vers gelesen von jemandem, wo auf seinem Grabstein haben sie was draufgeschrieben, an der Totenanzeige, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Aber bei anderen stand mal drauf, sein Leben war Arbeit und Mühe. Ja, das ist das Grabstein für ein Pferd, aber nicht für einen Menschen. Mich hat einmal etwas ganz stark erschüttert. Da hieß es, da hat ein Geschäftsmann das an der Wand gehabt, einen Spruch, und den habe ich mir gemerkt. Und da hieß es, du weißt nicht, wie die Rosen duften, kennst nur die Arbeit und das Schuften. So gehen sie hin, die schönen Jahre. Und auf einmal liegst du auf der Bahre und hinter dir, da grinst der Tod, kaputt gerackert, Vollidiot. Und wenn wir nicht in der Gemeinschaft mit Gott sind, sind das all die Dinge, die unser Leben beschäftigen. Ja, Essen, Trinken, Kleidung, Wohnstatt, was will ich machen, wie ist der morgige Tag, wie ist der übermorgige Tag. Wir sind unter einer gewissen Hetze, und als der Pharao, als Mose kam und wollte den Pharao und hat gesagt, lass mein Volk ziehen, dann hat der Pharao gesagt, man drücke die Menschen mit Arbeit, dass sie sich kümmern um falsche Rede. Man drücke die Menschen mit Arbeit, dass sie sich kümmern um falsche Rede. Und was ist die falsche Rede? Das war das Wort Gottes, die Gemeinschaft mit Gott. Der Pharao möchte nicht, dass wir zur Ruhe kommen. Der Pharao möchte nicht, dass wir aus einem Leben aus Dornen und Disteln kommen, aus einem Leben, wo Schmerz und Krankheit ist und Hoffnungslosigkeit. Aber er hat ganz klar erkannt, und der Pharao ist ein Zeichen Satans, der die Menschen bedrücken möchte und sie führen möchte. Und er wusste genau, eins würde den Menschen helfen. Und das hat Jesus schon dem Satan geantwortet. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Amen. Leben wir aus dem Wort Gottes heraus. Das ist die Kraft, das ist das Wunderbare, das wir tragen dürfen. Und der Heilige Geist und das Wort Gottes zusammen geben uns Kraft für unser Leben. Kann da irgendjemand Amen zu sagen? Wir haben ja nichts anderes und wir wollen auch nichts anderes. Was hilft es mir, ja, wenn wir jetzt auch sehen, ohne zu richten, aber wir sehen die Hilflosigkeit der Politiker in dieser jetzigen Situation. So etwas gab es noch nicht. Und eine Krise jagt die nächste. Und was gestern gegolten hat, ist heute nicht mehr gültig, weil man nicht weiß, was dran ist. Und ich möchte euch bitten, dass ihr das Gebet, was mir auf dem Herzen liegt, auch betet, wenn ihr daran denkt. Dass ihr sagt, Herr, gib Menschen wie Josef und wie Daniel, den Machthabern, dass sie ein Wort des Herrn empfangen. Ein Wort des Herrn empfangen. Als Nebukadnezar diesen Traum hatte, dann war Daniel da und er konnte sagen, was er geträumt hat und was es bedeutet hat. Und wir brauchen, dass die Menschen, dass Gott eingreift durch den Heiligen Geist, damit ein Wort des Herrn da ist. Es gab zwei Könige, der eine in Israel und der andere in Juda. Und der eine König von Israel war eher einer, der hatte 300 Propheten oder noch mehr, und dann ging es um Krieg. Und dann hieß es, da waren beide zusammen und die Propheten standen davor und sagten, ja, Gott gibt dir Sieg, Gott gibt dir Sieg, Gott gibt dir Sieg. Aber der von Juda wusste, der hatte ein ungutes Gefühl. Der merkte, das ist so menschlich. Das ist so falsch, weil die Priester oder die Propheten, die in Israel waren, waren nicht gottesfürchtig, die waren nicht im Respekt gegenüber Gott. Und dann hat der König von Juda gesagt, gibt es nicht hier noch einen Propheten des Herrn? Gibt es nicht noch jemanden, ein Wort des Herrn von einem Propheten des Herrn? Und dann haben sie nach Micha geschickt. Und der Micha wollte erst gar nicht kommen. Ja. Und dann haben sie ihn geschickt und dann hat er gesagt, der König von Juda, rede ruhig frei, ich beschütze dich, also wird dir nichts passieren. Und dann sagte er, all diese Propheten sind Lügenmäuler, sie sind verirrt, es ist etwas Falsches. Und ich sage dir, du wirst umkommen mit diesem König und ihr werdet in der Niederlage leben. Und da wurde natürlich der König von Israel ganz schön zornig. Aber genauso ist es passiert. Wir brauchen Propheten des Herrn, die unsere Politiker beraten. Wir brauchen Propheten des Herrn, die zu uns sprechen in den Gemeinden. Wir brauchen nicht all die Leute im Internet, die irgendwelche Gedanken und Sachen haben, wo du da manches Mal merkst, das geht auch irgendwo in eine schiefe Richtung. Amen. Wir brauchen Menschen, die durch den Geist begabt sind. Bitte nehmt es als Gebetslast auf euer Herz und sagt nicht, oh, die Gottlosen, der gottlose Scholz, und der hat nicht gesagt, ja, mit Gottes Hilfe. Aber wenn einer kommt, der zu ihm sagt, hier ist ein Wort des Herrn, mach es jetzt so. Und er beschließt es so zu machen und merkt, das war richtig, dann bekommt Gott durch seinen Geist Einfluss. Das ist doch so entscheidend. Wir Christen brauchen Einfluss in dieser Gesellschaft, dass wir etwas sagen, durch den Heiligen Geist inspiriert, dass den Menschen hilft. Amen. Das ist es doch. Genauso wie wir es in unserem persönlichen Leben brauchen. Wenn wir doch in Nöten und Schwierigkeiten sind, wir kommen in einen Gottesdienst oder wir lesen die Bibel oder wir hören ein Wort von Gott. Wir haben einen Traum, wie auch Gott immer zu uns sprechen will. Aber wenn er doch zu uns Wahrheit spricht, dann hilft sie uns doch in unserer Not. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über uns Flügel gebreitet? Ist es nicht so? Und das ist doch unsere Hilfe, das ist unsere Kraft, das ist unser Schutz, das ist unser Beistand, dass wir in der Nähe Gottes sind, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ich bin noch gar nicht beim Thema hier. Ist auch wurscht. Es geht ja darum, dass das ausgesprochen wird, was einfach Gott möchte. Und er sagt zu uns, er ruft uns heute Morgen zurück in die Gemeinschaft mit ihm. Er ruft uns zurück in die Gemeinschaft mit ihm und sagt, es wird Zeit, wieder zurückzukehren zu dem, was am Anfang war. Dass wir wieder, oh, es ist ein Gebetsabend, ja klar. Was? Es geht, hier gibt es etwas, ja klar, ich bin da, ich habe Hunger, ich möchte mehr davon, ich möchte mehr von ihm, ich möchte in der Gemeinschaft mit ihm leben, denn ich brauche es. Ich habe es notwendig. Not wird gewendet in der Gemeinschaft mit ihm. Ja? Not wird gewendet bei ihm, und da sagt uns das Wort Gottes, passt mal auf eins auf. Gott ist Licht und in ihm wohnt keine Finsternis. Das heißt, wenn wir in unserem Leben uns erlauben, so ein bisschen wieder alte Dinge zu pflegen. Etwas wieder aus dem Alten zu nehmen und uns zu erlauben, so ein bisschen können wir ja noch. Wie viel kann ich tun, um Christ zu sein und doch noch das zu leben, was ich möchte? Das ist ein völlig falscher Ansatz. Ja? Ich bin ein bisschen verheiratet. Ja? Schauen wir mal, so ein bisschen bin ich verheiratet, aber da gibt es noch andere Mädchen da auf der anderen Seite. Das Gras drüben ist noch grüner. Ich bin ein bisschen treu. Nur einmal im Jahr zum Fasching, da mache ich es, da bin ich dann nicht treu, aber sonst bin ich ein bisschen treu. Wie geht's dir dann dabei, wenn dein Partner so ticken würde? Und Gott ist ein eifersüchtiger Gott, haben wir neulich gehört. Er eifert um uns, um unser Herzen. Und Gott ist Licht. Und in ihm ist keine Finsternis. Und ich habe bei der Vorbereitung, kam mir ein Wort in den Sinn, des Leibes Leben oder das Auge des Menschen, ich habe es mir aufgeschrieben, Matthäus 6, Vers 22 und 23. Auge, das Licht des Leibes, und bei der Begegnung fürs neue Leben, das Auge ist das Fenster deines Körpers. Ein klares Auge lässt das Licht bis in deine Seele dringen, ein schlechtes Auge dagegen sperrt das Licht aus und stürzt dich in Dunkelheit. Noch einmal, das Auge ist das Fenster deines Körpers, ein klares Auge lässt das Licht bei uns in unsere Seele dringen, ein schlechtes Auge dagegen sperrt das Licht aus und stürzt dich in Dunkelheit. Es ist nicht unwichtig, was wir anschauen. Es ist nicht unwichtig, was wir unsere Augen reinlassen. Es hat eine Bedeutung. Es hat eine Bedeutung. Wenn irgendwelche Dinge sind, wo du weißt, da schaue ich nicht hin. Mal ganz klar gesprochen, also was in der Welt los ist, ist auch viel in der Gemeinde vertreten. Das, was in der Welt ist, ist auch zum Teil in der Gemeinde, mit all den Dingen, was wir hören, mit all dem Schlechten, was da ist. Und die Bibel sagt uns, dann stürzt es uns in Finsternis. Wenn ich nicht nach dem Wort Gottes lebe, kann ich nicht erwarten, dass Gott zu mir so klar spricht. Amen. Ich kann nicht erwarten, dass der Heilige Geist dann Dinge aufdeckt oder mich führt oder leitet oder warnt oder sagt, hier, pass auf, oder hier, geh nicht rechts, sondern geh links, lass es lieber. Oder sagt, jetzt rede nicht, schweig. Auch unser Reden ist etwas, was nach Jakobus unser Leben auch beeinflusst und auch beschmutzt. Und wenn wir ungefiltert sprechen, so wie uns, wie es uns gerade ist, dann können wir dadurch auch Dinge verunreinigen. Ich weiß von einer Frau, die hatte eine Schwester und die haben immer wieder mal gestritten. Und die hatte sich das dann angewöhnt gehabt, wenn sie so richtig miteinander, wenn es geknallt hat, dann ist sie schnell ins Klo gelaufen. Und erstmal abgewartet, bis der erste Dampf weg war. Damit das, was zuerst rauskommt, nicht gleich verletzend unterwegs ist zu dem anderen hin. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und darum auch die Aufforderung, er hat gesagt in seinem Wort, wenn wir sagen, wir leben im Licht und tun es aber nicht, so lügen wir und wir sind nicht in der Gemeinschaft mit ihm. Wir sind nicht in der Gemeinschaft mit ihm. In Johannes 1 heißt es, siehe, das Lamm Gottes, das hinwegträgt die Sünden der Welt. Weißt du, wo wir all das hinbringen können, was uns beschäftigt, bewegt, was nicht gut ist, was uns von Gott trennt, wo wir merken, am Abend, ich ziehe die Bettdecke über meinen Kopf, beten kann ich jetzt nicht. Es ist das Kreuz. Das Kreuz ist das Zeichen für dich. Dein Minus wurde zum göttlichen Plus. Amen. Dein Minus wurde zum göttlichen Plus und ich spreche nicht davon, dass wir ab und zu mal auch fallen, sondern es ist eine Frage unseres Lebensstils. Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis und wenn wir einmal vor ihm sein werden, wenn wir einmal vor ihm erscheinen werden, er ist Licht und er kennt uns durch und durch, er weiß, wie es uns geht und er weiß, was uns auch beschäftigt und bewegt. Ich möchte in Epheser 5 dazu noch lesen und einen Schluck trinken. Vers 1 bis 8. Das Leben im Licht. So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich bei den Heiligen gehört. Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Gottes, im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Lebt als Kinder des Lichts. In Kolosser 1 steht, dass wir früher unter dem Machtbereich der Obrigkeit der Finsternis waren. Es gibt einen Machtbereich der Finsternis, es gibt ein Reich der Finsternis, wo Gott uns herausgelöst hat durch Jesus Christus, durch das Blut des Lammes, durch das Wort Gottes, durch das Zeugnis, das er uns gibt. Sie haben überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses. Und haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod, so steht es im Wort Gottes. Und er sagt hier, lebt als Kinder des Lichts. Das ist der Auftrag für uns. Lebt als Kinder des Lichts. Wenn ihr irgendwo hinkommt, zum Geburtstag, ins Stadion, in der Familie, mit meinen Kindern, mit meinen Eltern, lebt als Kinder des Lichts. Lebt als die, die das Licht haben. Lebt als die, die das Licht haben. Lebt als Kinder des Lichts. Das ist unser Auftrag, wenn wir Jesus zum Herrn unseres Lebens gemacht haben. Und wisst ihr, wenn wir leben als Kinder des Lichts, Gott ist Licht, dann lebt er mit uns. Wenn wir als Kinder des Lichts leben, lebt Gott mit uns. Tag, und ich will auch sagen, in der Nacht. Auch in der Nacht. Tag und Nacht. Wie viele wüste Träume gibt es in der Nacht? Ja, oder wenn man aufwacht in der Nacht. Was sind das für Gedanken, die manchmal da arbeiten und um einen kreisen? Und wenn du in der Früh aufstehst, denkst du, so ein Schmarrn. Aber Tag und Nacht dürfen wir uns an ihn wenden. Lebt als Kinder des Lichts. Und jetzt geht es ein bisschen weiter. Die Frucht des Lichts aber ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn das von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Und jetzt sagt dieser Vers, denn das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, da ist es Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Denn alles, denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Adam und Eva haben versucht, die Sünde zu verstecken. Sünde versucht sich in uns zu verstecken. Aber die Bibel sagt uns, es wird alles offenbar. Es wird alles sichtbar, was wir tun. Also es bedeutet, was unser Leben beschäftigt, was wir versuchen nicht zu zeigen, auch nicht uns zu öffnen, es wird trotzdem offenbar. Das ist doch Blödsinn, wenn wir das dann verdecken. Sondern dass wir es wirklich ans Licht bringen, dass wir es ans Kreuz bringen dürfen zu unserem Herrn Jesus Christus. Dass wir sagen können, wir wandeln als Kinder des Lichtes und dann ist er bei uns. Und jetzt steht, und was ich jetzt aufgeschrieben habe, das ist also hier vom Text, den ich vorbereitet habe, Gemeinschaft mit Gott zu leben, heißt Leben im Licht. Wenn wir mit ihm leben, steht in Römer 8, Vers 1, so gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Dann kannst du hier reinkommen oder du bist heute Morgen hier und du bringst ans Kreuz, was nicht getaugt hat. Du sagst, Herr, ich bete darum. Und manches steht in der Bibel, betet füreinander und bekennt eure Sünden. Manches ist auch wichtig, dass du jemanden so ziemlich, einen Seelsorger, jemanden und sagst, ich möchte gerne Dinge ans Licht bringen, die mich so lange jetzt schon quälen. Es nutzt ja nichts, alles wird offenbar. Es gab mal ein kleines Büchlein, als ich mich bekehrt habe, gab so ein kleines Büchlein, nur das ist dein Leben. Und in dem Büchlein wird geschrieben, so das Leben des Menschen und dann sein Sterben. Und dann hat er gesagt, wurscht, wenn ich sterbe, bin ich weg. Und plötzlich kam der Ruf, aufstehen, aufstehen. Und dann sah man, wie sein Sargdeckel aufspringt und das sitzt da und sagt, halt, es soll nicht weitergehen, stopp. Aber es ging weiter. Und dann kam er vor den Thron Gottes. Und dann wurde sein Leben gezeigt. Und dann sagt er, aber doch nicht die Szene und die auch nicht, Hilfe. Und das, ja, das da, nein, nicht das auch noch zeigen. Und das Leben wurde offenbar vor Gott alles, was er getan hatte. Und das hat mich damals schon ziemlich erschreckt. Aber das Schöne ist ja zu wissen als Christ, was geschehen kann, wenn wir in ihm sind. Und so gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. In Römer 5, Vers 1 heißt es, wir haben jetzt Frieden mit Gott. Und eine der letzten Bibelstellen, die ich euch sagen will, die sage ich euch jetzt nicht, sondern vielleicht könnt ihr mir sie sagen. Doch? So. Die steht in Abvers 14. Hört mal zu. Lasst es mal so richtig jetzt in euch hineingehen, dieses Wort. Wenn ihr in Christus Jesus lebt, wenn ihr mit ihm lebt, mit einem willigen Herzen, dass wir mal hinfallen, ist kein Problem. Wenn wir sündigen, haben wir einen Fürsprecher bei Gott, das ist Jesus Christus. Wenn wir mit aufrichtigem Herzen leben, der kommt nicht jedes Mal und sagt, oh, hast wieder gesündigt, kriegst wieder eine oben drauf. Nein, sondern er will uns ja in der Heiligung voranbringen. Leben im Licht heißt, oh, tut mir leid, dass ich in der Finsternis gesteckt bin. Und wenn wir in Christus Jesus sind, da steht, ich möchte, das ist richtig so, dass jetzt wer gerne Nachspeise will, oder das ist so richtiges Leckerle. Er liebt mich, also sagt Gott, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Ha ja. Psalm 91. Das kam mir so gestern Abend in den Sinn und dachte, ist das nicht fantastisch? Wenn ich sage, ich will mit dir leben. Und da gibt es noch manche Sachen, die er eben in der Heiligung ausradiert in unserem Leben. Aber wenn ich sage, ich will mit dir leben, dann sagt er, ja, wenn er das will, wenn er das wirklich so will, na gut, dann will ich ihn erretten. Und wenn er es will, dann will ich ihn schützen. Ja, wenn er das will und mich anruft, dann will ich ihn erhören. Und wenn er das will, dann bin ich bei ihm in der Not. Und wenn einem sowas Gutes widerfährt, das ist ein Halleluja-Wert. Amen. Das ist doch wunderbar in der Gemeinschaft, und darum geht es heute Morgen, Gemeinschaft mit Gott zu haben, mit ihm in Verbindung zu sein, mit ihm verbunden zu sein, in ihm verwurzelt zu sein, die Finsternis ans Licht zu bringen, ans Kreuz zu bringen, zu sagen, ich lebe nicht mehr im Machtbereich der Finsternis des Todes, sondern ich lebe im Machtbereich Gottes. Dann sagt er, wenn du das so willst, dann will ich auch, dann will ich dich erretten. Ist es nicht das tiefste Bedürfnis von uns, Schutz und Sicherheit zu haben? Schutz und Sicherheit zu haben. Wow, uns geht's gut. Ja, uns geht's so richtig gut. Ja, lasst es doch mal rausstrahlen zu den Leuten. Ja. Und darum heißt es, leben als Kinder des Lichtes. Dann merken die anderen Menschen, wie es geht. Als ich in der Klinik war, wegen Depression, da hatte ich nur für mich so beim Essen auch gebetet. Die anderen haben da gar nichts von gedacht, die merken gar nichts davon. Und irgendwann rief mich jemand an und sagt, ja, warum betest du denn vorm Essen? Ja, was machst du denn da? Und es ging wie ein Lauffeuer, ich habe gar nichts gemerkt. Mit einmal war, trotz der Depression, war eins da, ich wusste, ich bin nicht alleine. Also kann ich auch hier mich dazu stellen und sagen, mir geht es nicht gut, aber ich weiß, ich bin nicht alleine. Ist es nicht was Wunderbares, egal was auch passiert, auch wenn Gott mal einen ganz tiefen Weg gehen muss? Er hat zu mir gesagt, er ist mein Schutz und er ist meine Sicherheit. Du, Gott hat Ohrenbluten gekriegt, weil ich es ihm ständig gesagt habe, weil der Seele ging es richtig, richtig, richtig dreckig. Wer Depression kennt, weiß, was das bedeutet. Da verlierst du jegliche Kontrolle. Aber Gott hat die Kontrolle nicht verloren. Er verliert die Kontrolle nicht über unserem Leben. Wenn wir ihn kennen, wenn wir ihn anrufen, wenn wir zu ihm rufen, dann sagt er, ich bin bei dir in der Not, und ist das nicht eine wunderbare Verheißung? Und jetzt kriegt er noch die letzte Bibelstelle. Und die haben wir neulich erst in der prophetischen Rede gehört, aber ich möchte sie hier auch erwähnen. Ich sage euch jetzt auch nicht, wo es steht, weil dann bleibt es einem hängen. Jetzt, was war vorher die Bibelstelle? Wo stand die? In? Siehst du, ihr habt es euch gemerkt, wenn ich es gesagt hätte, hätte ich es vergessen. Richtig? Und jetzt sage ich euch die Bibelstelle auch nicht, sondern ich lese es vor und ihr sagt mir dann, wo sie steht. Aber. Und es ist der Schluss. Mache dich auf und werde Licht. Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkelt die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Passt. Gut so, dann merken wir es uns, dass es 61 nicht war. Jesaja 60. Ganz nah dran. 3 Punkte. Jesaja 60, Vers 1 und 2. Und er ruft uns heute Morgen zu: Mache dich auf und werde Licht. Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn erscheint über dir. Je dunkler es jetzt hier wird, die Erde, wie damals wieder Eindruck war, ist umhüllt vom Finsternis und das mitten am Tag. Mitten am Tag ist es dunkel, stockdunkel für die Menschen, die jetzt draußen sind, stockdunkel. Aber er ruft uns zu: Mache dich auf und werde Licht. Und das bedeutet, wir gehen Schritte zum Kreuz. Wir bitten um Vergebung, wo wir nicht im Licht gestanden sind. Wir bitten um Vergebung, wo wir so halb waren, ja, so halb verheiratet, so christlich. Nicht Christ, sondern christlich, so blau, nicht blau, sondern bläulich, so Licht. Ja. Aber dass wir hinkommen zu dem, und das liegt mir ganz stark auf dem Herzen: Mache dich auf und werde Licht. Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn strahlt über dir. Und dann werden die Menschen es erleben. Und meine Sehnsucht ist und mein Wunsch ist, und ich sage es immer wieder, dass der Raum voll ist, dieser Raum voll ist. Und unten die Autos stehen wie im Autokino und die Predigt nach draußen übertragen wird. Ich bin mit nichts weniger zufrieden. Und wenn es für euch ein Schmarrn ist, das ist mir egal. Weil wir brauchen eine Vision, wir brauchen einen Blick für das, was sein kann, wenn Gott wirkt, wenn Jesus